Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR1.
Hallo zusammen und ein herzliches Willkommen zur zweiten Ausgabe unserer ganz neuen Serie Menschen in Rheinland-Pfalz. Es ist Sonntag, der 1. Januar. Mein Name ist John Segert und ich wünsche euch von Herzen ein frohes, neues, erfolgreiches und vor allem gesundes Jahr 2023. Heute haben wir hier im Podcast wieder einen ganz besonderen Gast, Sven Hieronymus, der Rocker vom Hocker, der nicht nur ein super lustiger Typ ist, sondern auch ein gigantisch großes Herz hat. Er hat sich im vergangenen Jahr sehr stark für Geflüchtete aus der Ukraine eingesetzt. Er war einer der allerersten, der zusammen mit einem Freund in die Ukraine gefahren ist, um dort eine geflüchtete Familie nach Deutschland zu bringen. Der Rocker erzählt uns in dieser Folge, wie das alles überhaupt möglich war, welche Situationen den eigentlich so harten Kerl richtig fertig gemacht haben, warum er richtig emotional wurde und wie aus dieser einen Fahrt ein ganzer Verein entstanden ist.
Und da hast du das erste Mal gespürt, was das heißt. Nur Polizei, Absperrung, dann haben wir LKWs gesehen mit Panzern und so Haubitzen, die dann schon auf die andere Seite gefahren sind. Also du hast das total gemerkt, auch diese, war eine ganz surreale Situation, wie, also was du so ein bisschen nur in Filmen irgendwie kennst. Und dann sind Mutti und Oma mental zusammengebrochen und haben Rotz und Wasser geflennt und die ganze, natürlich die Ukraine auch geflennt, sodass Martin und ich, das Einzige, was wir machen konnten, ist uns rumdrehen. Und haben dann natürlich auch Rotz und Wasser geflennt. Also das lässt niemanden kalt. Die Leute kamen zu uns und haben dann bei uns 6-7 Stunden in der kalten Halle gestanden und haben sich der Arschwund geschafft und gehen raus und stehen vor dir und sagen, ich wollte mich noch bedanken, dass ich hier helfen durfte.
Ja, und bei mir ist heute der liebe Rocker vom Hocker, Sven Hieronymus. Hallo.
Hallo, mein lieber John. Ja, wir kennen uns auch schon länger jetzt, muss ich sagen, schon
ewig, ja.
Ja, das stimmt.
Ja, und schön, dass du heute den Weg gefunden hast. Es ist nach Weihnachten ein sehr, sehr ereignisreiches Jahr liegt hinter uns. Wie geht's dir? Wie blickst du auf dieses Jahr zurück? Jetzt sind diese besinnlichen Tage gerade, wo man so ein bisschen Revue passieren lässt. Wie geht's dir? Und ja, was sind so deine Gedanken über dieses Jahr 2022?
Also, das war ein extremes Jahr. Ich meine, alle meine Jahre sind irgendwie extrem auf ihre Art. Und das ist ständig irgendwas, ob das jetzt Auszug der Tochter, Auszug des Sohnes, irgendwie das und das war, oder Tod von einem guten Freund, oder jetzt die Pandemie, die 2 Jahre. Aber dieses Jahr war halt, das war dann nochmal an der Truff gesetzt. Das war dann wirklich mit der Ukraine-Krise und der Gründung des Vereins und meinem neuen Soloprogramm. Und bin auf so viele Hochzeiten, habe ich einfach getanzt. Habe auch gesundheitlich Federn gelassen, muss man dazu sagen. Also das ist alles schon, das kriegst du mit 55 nicht mal so leicht aus der Knoche raus, ist halt einfach so. Und ich brauche jetzt einfach auch mal die Pause. Selbst wenn, du weißt, wie das ist, selbst wenn du eine Pause hast, hast du die ja nicht. Dann ruft das Management an und da ist dies und kannst du mal hier und kannst du mal da und dann musst du natürlich auch ständig für den Verein noch tätig sein. Und das war alles schon jetzt. War ein hartes Jahr. Ein hartes Jahr mit vielen Emotionen, muss ich sagen. Also so, das war schon eines der emotionalsten Jahre meines Lebens, das kann ich schon sagen, ja.
Da kommen wir jetzt ein bisschen detaillierter drauf zu sprechen. Wir hatten die Ehre ja schon mal zwischen den Jahren hier im Podcast. Da ging es dann jetzt rückblickend betrachtet in Anführungszeichen nur um ausgefallene Shows, um ausgefallene Tourneen wegen der Corona-Pandemie. Und jetzt am 24. Februar 2022 bricht plötzlich der Ukraine-Krieg aus. Wie war das für dich, dieser Abend, beziehungsweise dieser Morgen, muss man ja sagen? Man wacht morgens auf und plötzlich ist Krieg in Europa. Wie ist es dir damit gegangen?
Also am Anfang, glaube ich, hat jeder eine Zeit gebraucht, irgendwie, um das zu realisieren. Das war jetzt nicht so, dass ich, also klar war ich total geschockt, aber ich habe irgendwie gedacht, was bedeutet das jetzt? Was ist denn das jetzt? Was passiert denn da gerade? Was machen die denn da jetzt? Also warum? Also ich dachte echt, wir wären weg von. So, weißt du? Das ist so, wir haben jetzt uns Jahrhunderte bekämpft, also vom 30-jährigen Krieg über den Ersten Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg. Also wir haben so viele Millionen Tote und Europa schon so oft komplett zerlegt, dass ich irgendwie dachte, so, wir sind jetzt eigentlich mal weg davon. Also eigentlich dachte ich, wir sind weiter in der Zivilisation. Aber du siehst natürlich auch, was halt ein Diktator alles so erreichen kann und dass die Russen gefährlich sind in dem, was sie tun. Das hat man ja schon die letzten Jahre gespürt. Ich habe das auch nie so gesehen, wie das viele andere Politiker gesehen haben. Das soll jetzt keine grundsätzliche Politikkritik sein, aber dass der Typ ein Arschloch ist, das war mir vorher klar. Aber dass er den Weg tatsächlich geht. Und dann hatte ich natürlich am Anfang das Gefühl, naja gut, der wird jetzt die Ukraine überrennen. Dann habe ich gedacht, das war ja so, ich glaube, das haben alle gedacht am Anfang, wird die Ukraine überrennen. Und habe dann gedacht, und das macht er mit der Begründung, dass er keine NATO-Außengrenze hat. Aber wenn er die Ukraine einverleibt hat, dann ist Polen und Litauen die NATO, also das war auch nicht sinnvoll, das war. Und dann war ja, kam ja noch die Fastnachtszeit dazwischen, das war ja quasi das Wochenende vor Fastnacht. Naja, und dann ist halt irgendwas passiert, was ich dann gar nicht mehr beeinflussen konnte. Das war halt einfach so. Aber ich war natürlich schon geschockt. Klar, ich bin ja politisch auch interessiert. Habe ich jetzt nicht verstanden. Bis heute nicht.
Was genau meinst du mit, da ist was passiert, was du nicht beeinflussen konntest?
Naja, es war ja tatsächlich so, dass ich jetzt gar nicht vorhatte, irgendwas zu tun in diese Richtung. Also klar war mein Herz in der Ukraine, und aber das war ja, ging ja alles so schnell, und das war dann tatsächlich so, das war jetzt, ich glaube, der Dienstag war das, glaube ich, als der Krieg losging. Und Freitag war ja die Fernsehfastnachtssitzung, die haben dann mit Freunden geguckt, und da haben wir Schee-Honne gemacht, weißt du? Und schön Spaß gehabt, und ich bin wirklich hackedicht um 2:30 nachts ins Bett und krieg nur mit, dass irgendwie so ab dem Morgen ein Kumpel von mir anruft oder ein alter Freund von mir anruft, mit dem ich jetzt aber gar nicht so regelmäßig, also ist jetzt nicht so jemand, den ich jetzt zweimal in der Woche sehe oder sowas, sondern wirklich jemand, den ich so einmal im halben oder Vierteljahr treffe. Und ich denke, Alter, bist du Depp oder was? Du bist so ein Mensa, du weißt ja, dass gestern Fernsehsitzung war, bist du dumm? Und es hat immer wieder geklingelt, also, und ich bin aber nicht dran gegangen. Und irgendwann kam meine Frau in, und die kam dann, war dann mit dem Hund schon unterwegs und sagt, du sollst ganz schnell den Martin anrufen, der will an die ukrainische Grenze fahren, Hilfsgüter hinbringen, und er möchte, dass du mitfährst.
Das heißt, du warst total verkatert, als du mit dieser Idee quasi das erste Mal konfrontiert wurdest.
Völlig, ich war völlig verkatert, ich war völlig geschockt. Ich hatte mich vor allem total auf dieses Wochenende gefreut, weil samstags war dann Fußball. Ich habe dann gesagt, oh geil, heute hast du mal nichts. Heute knallst du dich mal vor den Fernseher und guckst du mal schön Fußball, machst du mal einen schönen Tag auf dem Sofa und so. Und dann habe ich ihn zurückgerufen, und dann habe ich schon an seiner Stimme gehört, so lange kennen wir uns, dass der das wirklich ernst meint und dass der wirklich Hilfe braucht. Also.
Und wie hat's dann angefangen? Was ist als nächstes passiert? Also du warst dann total verkatert, hast du dann sofort senkrecht im Bett gesessen und bist hin?
Ja, ich habe erstmal senkrecht im Bett gestanden, und dann habe ich gesagt, was hast du vor? Und er hat mir das erklärt. Also er sammelt jetzt in Mainz und so Umgebung Hilfsmittel ein, fährt die an die Grenze und möchte die Geflüchtete mit zurücknehmen. Und da war ich wach, also, weil, und dann habe ich echt über, dann musste ich auf meinen Kalender gucken, ich habe mein Handy angemacht, gesagt, alle, lass mich gerade mal gucken, ob ich irgendwas habe. Also wenn ich einen beruflichen Termin gehabt hätte, wäre es halt einfach nicht gegangen.
Ja,
also hätte ich an dem Wochenende einen Auftritt gehabt, wäre es natürlich nicht gegangen. So gesehen war das Schicksal so gnädig zu mir, dass ich nichts hatte. Beziehungsweise hatte ich zwei private Termine, das heißt, die kann ich ja absagen, das ist ja kein Argument. Und das waren zwei Sachen. Erstens mal fand ich die Idee großartig, und ich fand, er hat mir so ein wunderschönes Lob gemacht, weil er hat mir gesagt, seine Frau hat zu ihm gesagt, weil er hat gesagt, er will jetzt losfahren, und sagte, ich will aber nicht alleine, ich schaffe das nicht alleine, auch emotional nicht. Ich brauche jemanden, der mitfährt, und dann hat sie gesagt, du kennst nur einen Bekloppten, den du fragen kannst, ist Leonimus. Und dann habe ich, das hat mich überzeugt, dann habe ich gesagt, okay, wenn sie der Meinung ist, dann musst du da auch da sein. Also erstmal lässt man Freunde nicht im Stich, und zweitens mal fand ich das Projekt auch in Anführungsstrichen spannend. Dann habe ich gesagt, ja, du, wann kommst du? Ah ja, ich hole dich so um 12:30 ab. Ich so, oh, lieber Gott, okay. Und ich habe dann geduscht, habe dann meine Tasche gepackt und bin dann irgendwann runter, und da sitzen dann meine Frau und ihre Freundin am Tisch und gucken mich mit ganz großen Augen an und sagen, und? Und ich so, wie und? Ja, fährst du mit? Und ich so, natürlich.
Krass.
Ja, und dann hat er mich abgeholt, und dann habe ich auch gemerkt, wie nervös er war, und ich wurde dann irgendwann auch nervös, weil ich irgendwie dachte, so, was machen wir eigentlich? Ich dachte irgendwie so, die Ukraine ist auch ganz schön weit weg. Das war so mein zweiter Gedanke irgendwann. Und ja, ich hatte irgendwie, ich hatte eins oder zwei Flaschen Wasser eingepackt und unter Unterhose, also so ganz kleines Besteck eigentlich.
Und habt ihr schon irgendwas mitgenommen? Also habt ihr jetzt einen Sprinter gepackt oder seid ihr einfach mit
dem Privatautos? Der hat einen großen VW-Bus, und dann sind wir tatsächlich erstmal so vier Stunden durch Mainz gefahren und haben überall Materialien eingesammelt. Und sind dann abends so, glaube ich, um 4:30 dann erstmal losgefahren. Und dann haben wir da gesessen, dann habe ich zu ihm gesagt, also jetzt hocken wir hier in dem Bus, also ich muss dir nur sagen, ich muss bis Dienstagabend muss ich zu Hause sein. Und dann sagt er, ja, das will er auch, also er will ja jetzt hinfahren und dann Dings und dann wieder zurückfahren. Und dann sagen alle, das funktioniert nicht, wir sind alte Menschen, wir können nicht irgendwie 48 Stunden wach bleiben, das Ganze vergessen. Da haben wir erstmal diskutiert, und dann haben wir natürlich drüber diskutiert. Also ich habe dann gefragt, was machen wir denn? Machen wir irgendwas Social Media mäßig? Und dann hat er gesagt, ich weiß nicht. Dann sag ich, ja du, ich weiß auch nicht, weil ich will das jetzt auch nicht nutzen, um da irgendwie Publicity mitzumachen. Ich will nicht, dass die Leute mir den Eindruck haben, der macht das jetzt nur, um dann in Facebook was zu posten. Und dann haben wir uns aber geeinigt darauf, dass wir gesagt haben, okay, aber wenn du das machst, vielleicht motiviert das auch andere Menschen, was zu tun. Das war dann so der Zweite. Dann haben wir gesagt, ach komm, dann machen wir das. Und irgendwann so eine Viertelstunde, 20 Minuten nehme ich das Handy in die Hand und das ist explodiert.
Krass.
Es ist wirklich explodiert und ich mache das und ich sage, Alter, da passiert gerade was. Die haben gerade irgendwas gemacht. Die reißen mir hier die Butik ab, Alter. Also da, so viel Klicks hatte ich noch nie in kurzer Zeit, so viel Kommentare und alles. Und dann haben wir da gesessen. Und dann haben wir gesagt, ja, was machen wir denn jetzt? Ich habe gesagt, du, ich will das jetzt auch nicht ausschlachten. Also ich muss jetzt nicht alle 5 Minuten irgendwie. Aber wir haben uns darauf geeinigt, dass wir gesagt haben, okay, pass auf, wir machen jeden Tag eins. Also immer, wenn wir irgendwas erreicht haben, irgendwie machen wir abends so ein kurzes Resümee. Darauf haben wir uns geeinigt. Mehr wollten wir aber auch nicht machen. Und dann sind wir tatsächlich über die polnische Grenze gefahren. Und da habe ich gesagt, so, Alter, jetzt suchen wir uns erstmal ein Hotel. Habt ihr über Booking ein Hotel gebucht? Weil ich dachte, wir müssen mal pennen. Das Einzige, was wir erstmal gemacht haben, ist dann abends wieder Bier getrunken vor dem Hotel. Ja. Weil wir irgendwie auch durch waren. Also ich hatte eigentlich gar keinen Bock auf Bier, aber das haben wir dann gemacht, haben dann gepennt und am nächsten Tag weitergefahren. Und je näher wir der Grenze kamen, umso stiller wurden wir. Weil wir jetzt irgendwie gemerkt haben, so gleich gilt so.
Hattet ihr irgendwelche Erwartungen, was da auf euch zukommt? Oder war das vielleicht auch gerade der Grund für die Stille? Dass man eigentlich jetzt, man fährt an den Rand eines Kriegsgebiets, wo gerade die Bomben fliegen, wo damals ja auch noch Lemberg, Lviv ja auch noch unter Beschuss standen. Und man wusste gar nicht, okay, ist jetzt Polen das nächste Land, das Putin angreift?
Ja, also dass Putin das Land angreift, das in dem Augenblick war das noch nicht, das kam erst später. Aber es war schon so, dass du, je näher wir an die Grenze kamen, umso stiller wurden wir. Dann habe ich natürlich die ganze Zeit telefonieren müssen, weil es war ja so, du kamst ja über die Grenze nicht drüber. Heute geht's das ja wieder, damals ging's halt einfach nicht. Aber wir mussten ja die Materialien irgendwo loswerden. Also haben wir ständig mit Mainz telefoniert, mit 2, 3 verschiedenen Deutsch-Ukrainerinnen, die das Ganze organisiert hatten, weil wir jemand finden mussten, der uns das Zeug entgegennimmt. Und dann haben die uns gesagt, ja, ihr müsst an den und den Parkplatz fahren, Autobahnparkplatz, haben wir da gestanden. Ja, und dann kamen tatsächlich 2 Ukrainer und wir haben umgeladen.
Und ihr wart also an der Grenze, als ihr
genau, das waren so, was waren das, so 10 Kilometer vor der Grenze oder so.
Wo war das dann? Bei Lemberg oder?
Nee, ja, es war so bei Krakau da unten. Okay. Bei Krakau, das wusste ich, weil ich vor 3 Jahren oder 4 Jahren in Auschwitz war, deshalb wusste ich, wo Krakau liegt und wo Auschwitz liegt. Ja. Also dann haben wir das übergeben und dann haben wir da nochmal ein Video gedreht, habe gesagt, wir übergeben das jetzt und jetzt fahren wir an die Grenze, weil wir wollen nicht leer zurückfahren. Also leer zurückfahren, weil wir gesagt, es musste irgendjemanden geben da unten an der Grenze, der vielleicht irgendwie Richtung Deutschland, Frankfurt, Mainz, war Mannheim. Also ich glaube, der Martin wäre auch, das mein Freund, der mitgefahren, der die Idee hatte, der wäre bis nach Hamburg gefahren oder Amsterdam, es war ihm scheißegal. Und dann sind wir an der Grenze entlang, dann hieß es immer, ja, es gibt da eine Familie, also eine Großmutter, die Mutter und den kleinen Jungen. Und dann wussten die aber nicht, wo die sind. Und dann waren die ständig woanders. Das heißt, wir sind von einem Grenzkontrollpunkt zum anderen Grenzkontrollpunkt gefahren. Und da hast du das erste Mal gespürt, was das heißt. Nur Polizei, Absperrung, dann haben wir LKWs gesehen mit Panzern und so Haubitzen, die dann schon auf die andere Seite gefahren sind. Also du hast das total gemerkt, auch diese, war eine ganz surreale Situation, wie, also was du so ein bisschen nur in Filmen irgendwie kennst. Und dann habe ich angefangen, so drüber nachzudenken, weil du ja auch mitbekommen hast, wie du sagst, dass sie Lemberg beschossen haben und so. Da dachte ich, Alter, so geil das ist, dass du jetzt hier bist, aber wenn der Vollidiot die Rakete jetzt auch auf Deutschland schießt und ein Weltkrieg losgeht, bist du nicht zu Hause. Bist nicht bei deinen Kindern.
Das war in der Zeit ja wirklich noch sehr, sehr, also die Angst
war da.
Ist immer noch da, aber sagen wir so, ist ein bisschen runtergegangen. Also genau. Man hat sie nicht mehr so krass wie Anfang März oder Ende Februar noch. Ja,
ja, ja, das war, und da war mir das erste Mal bewusst und ich dachte irgendwie so, stell dir mal vor, du stehst jetzt hier und es fliegen Raketen über dich drüber und du weißt nicht, wo die hinfliegen und du bist jetzt hier. Das waren dann schon ganz komische Gefühle. Also was natürlich auch klar war, wir waren natürlich körperlich auch durch den wenigen Schlaf und diese ganze Anstrengung und diese psychische Anstrengung war mir echt total am Arsch, auch psychisch. Und dann sind wir von einer zur anderen gefahren. Irgendwann waren wir auf so einem großen Parkplatz vor so einem Supermarkt und da war so ein Geflüchtetenlager. Und dann kam diese Familie auf uns zu. Völlig, ja, wie soll ich das beschreiben, desillusioniert, still, in sich gekehrt.
Also
dreijähriger Sohn aus der Ukraine, ein dreijähriger Bub, die Mutter wird so Mitte 20 gewesen sein und lass mal die Großmutter, ja, so Mitte, Ende 50 war die.
Also Ehemann, Papa zurückgelassen, weil mussten kämpfen,
kamen beide, die haben 4 Tage an der Grenze verbracht, um rüberzukommen. Und dann sind die, und dann kamen die auf unser Auto zu, wurden dann von jemandem gebracht und haben sich dann bei uns ins Auto gesetzt.
Dann haben die was gesagt?
Also gar nichts.
Also die wurden gebracht und ihr habt sie wortlos eingepackt?
Genau.
Und,
also natürlich haben wir versucht, aber wir haben so relativ schnell gemerkt, die können kein Englisch mehr, können kein Kyrillisch, also das war relativ schnell, war das durch. Und haben auch gesagt, das muss auch gar nicht sein, wir müssen die jetzt auch nicht voll labern. Ich glaube, die sind einfach froh, wenn sie jetzt mal irgendwo sitzen können und sind angekommen. Und dann habe ich mir aber auch überlegt, jetzt flüchtest du, stehst 4 Tage an der Grenze und dann steigst du so zu so einem komischen Typ und so einem hässlichen Langhaarischen. Du hast ja gar keine Ahnung, wer das ist.
Ja.
Die wussten überhaupt nicht, wer wir sind. Ich meine, wahrscheinlich hat ihnen, vielleicht haben sie aus die Information bekommen, die sind schon okay, die Jungs. Aber damals ging es ja auch schon los, diese Sachen, dass die halt ukrainische Frauen abgegriffen haben, um die so in Bordelle und sowas zu bringen. Ja, das war ja damals auch schon dieses Thema und fällt nicht auf die Fall. Ja. Ganz komische Situation.
Also musstet ihr euch da irgendwie ausweisen oder konnte da einfach jeder irgendwie?
Vom Prinzip her jeder, aber ich habe das gar nicht nie rekapituliert, wenn man, aber interessante Frage, müsste ich eigentlich mal machen. Aber ich glaube, dass der Typ irgendwie wahrscheinlich mit irgendeiner aus Mainz telefoniert hat, vom Ukraine-Verein oder sowas, und die hat gesagt, die sind in Ordnung, die Jungs, da könnt ihr einsteigen, die bringen euch zurück. Ja, und dann haben die da drin gesessen und dann sind wir nachts losgefahren. Und dann haben wir, weil wir hatten noch Platz im Bus, sind wir nochmal an den Bahnhof gefahren, weil da auch viele Geflüchtete waren, und haben da nochmal gesucht, ob wir hatten ja noch zwei Plätze frei oder drei, wir wollten nicht ganz leer, haben aber keinen mehr gefunden. Und dann haben wir da das letzte Video, das war Sonntagabend, das letzte Video gedreht und haben gesagt, so, also heute hat alles funktioniert und wir haben jetzt eine geflüchtete Familie hier im Bus, die wir natürlich nicht gezeigt haben, ist ja klar, ja, logisch. Klar. Und wir machen uns jetzt auf dem Heimweg und alles weitere erzähle ich euch irgendwann. Und dann sind wir losgefahren und dann wollte er durchfahren wieder. Das ist ja so, das war ich total bescheuert. Ich sage, Alter, das sind 400 Kilometer, die Leute sind am Arsch.
Wie lange seid ihr unterwegs gewesen? Also wie lange wäre eine Durchfahrt gewesen in Stunden?
Naja, kurz, das waren ungefähr 1400 Kilometer, kannst du ja rechnen. So 60 Stunden vielleicht oder Wahnsinn, sowas. Ja, okay. Musst ja zwischendurch mal Pipi machen oder sowas. Also ich habe gesagt, das ist Schwachsinn. Nein, ich schaffe das. Ich habe eh so viel Adrenalin. Sag ich, Martin, das ist totaler Quatsch. Die sind doch dachdurch. Lass uns irgendwie so weit fahren, bis wir wieder an diese polnische Grenze kommen. Lass uns das selbe Hotel nehmen. Das war ja in Ordnung. Das war schön. Wir gucken, dass wir ein riesengroßes Hotelzimmer für die drei finden. Lass die mal schlafen. Lass die mal duschen. Lass die mal ins Warme kommen. Lass die mal so eine Nacht, bevor wir die jetzt... Ja. Das war auch eine richtig gute Idee, das haben wir auch gemacht. Wir haben dann denen das größte Zimmer, was es in dem Hotel dann gab, irgendwie auch gegeben, weil die auch zu dritt waren und sind dann selbst irgendwie ins Bett gefallen und haben aber, also ich habe zumindest kaum geschlafen, der hat auch nicht geschlafen. Es war zu viel, es war einfach viel zu viel Emotion. Du hast irgendwie abends im Bett gelegen, musstest das alles einsortieren. Und.
Aber vorher, also ich stelle mir das wahnsinnig beklemmend vor. Wie war die Autofahrt? Wenn du da weißt, da sitzen jetzt zwei Frauen und ein ganz kleines Kind, schwerst traumatisiert, die jetzt gerade Krieg in ihrem Heimatland erleben, die nicht wissen, ob sie Papa, Ehemann, Sohn wiedersehen.
Völlig apathisch. Ja. Die waren völlig apathisch. Da kam gar nichts. Also wir haben natürlich dann versucht, mit so einem Google-Übersetzer so die wichtigsten Dinge zu klären, ihnen zu erklären, was wir jetzt vorhaben mit Hotel und so weiter und
ging
so fort. Das ging, muss ich sagen, war schwierig, ging aber. Sie haben dann nur gesagt, das mit dem Hotel ginge nicht, weil sie hätten kein Geld.
Okay.
Und dann haben wir gesagt, das war uns klar. Also, aber wir haben ja Geld. Also so. Das fand ich irgendwie total süß. Und der Kleine, der Kleine war total beeindruckend. Der war ja drei. Und jemand, der hat ja vorher auch schon 4 Tage an dieser Grenze verbracht, der hat in diesem Auto gesessen, der hat sich nicht einmal gemuckst. Der hat nicht gejammert, der hat nicht gemault, der hat nicht, gar nichts. Und das war auf der einen Seite beeindruckend. Auf der anderen Seite erschreckend, weil ich sag, so ist kein Dreijähriger.
Jedes Kind hasst so lange Fahrten.
Ja, genau. Und sie haben auch nicht gelächelt, also es gab keine Emotionen. Wir haben ihnen dann irgendwie auch Essen angeboten und dann wollten sie alles nicht. Sie hatten jeder eine Handtasche dabei, der Kleine so einen Rucksack und jeder hatte so eine Handtasche. Mehr hatten die nicht, der hatte nur eine Handtasche. Und da war aber dann auch Essen drin. Also die hatten dann irgendwie ihr Essen und wollten auch von uns nichts haben und so. Das war total bescheiden auch, was ich total beeindruckend fand. Und dann am nächsten Morgen beim Frühstück hat dann die Mama das erste Mal gelächelt.
Okay.
Und das hat mich schwer mitgenommen, muss ich sagen. Also das hat mich dann sehr beeindruckt irgendwie. Das fand ich sehr geil. Dann haben wir uns wieder ins Auto gesetzt. Und dann ging, ich sage mal, die Social-Media-Schiene los. Also dann hat als allererstes... unser Sender RPR1 angerufen und hat gesagt, Alter, was machst du denn eigentlich da? Und lass uns mal telefonieren in der Morningshow. Das habe ich auch gemacht. Dann hat mich die Allgemeine Zeitung angerufen. Da kam der SWR, dann kam irgendwie ZDF. Also es kam irgendwie aus aller Ecke, Radio, Fernsehen und tralala, kam dann die Anfrage und wir wollen live berichten und was so eine abgefahrene Story und sowas. Und das war ja das, was wir gar nicht wollten. Das war ja auch, eigentlich war das unser Baby, uns zwei. Aber wir hatten zwar da angefangen und ich habe gesagt, Alter, wir können das jetzt nicht abbrechen. Also das ist, weil ich glaube, wir haben damit was gemacht, um Leute zu motivieren. Und wir haben, glaube ich, unglaublich viele Menschen dadurch motiviert, was gar nicht unser Ziel war. Also wir wollten wirklich nur wie so zwei, wir waren im Endeffekt, ich habe gesagt, alle, wir sind so schlecht vorbereitet, wir sind wie so zwei 16-Jährige, die jetzt nach Frankreich zum Zelte fahren. und so blöd sind, dass ich Zahnbürste einpacke. Wir hatten nichts.
Gab's denn böse Zungen, die dann behauptet haben, hier, ah ja, guck mal, jetzt nutzt er die Publicity, natürlich, weil der will ja jetzt bald ein neues Programm an den Start bringen.
Na klar. Ja. Klar, natürlich gibt's die, aber du, die gibt's ja immer. Also das hat mich jetzt eigentlich weniger interessiert, weil ich irgendwie sage, also selbst wenn ich diese Publicity genutzt hätte oder wenn ich das bewusst gemacht hätte,
es hätte ja nichts über dich als Comedian ausgesagt.
Na, gar nichts, gar nichts. Es hat ja mit mir als Mensch einfach was zu tun und nicht mit dem Typ Rocker vom Hocker oder mit Svenny Radios. Nein, also die Leute, die mich kennen, wissen, das würde ich nie machen. Das wäre, also dafür bin ich viel zu viel Humanist. Nein, das war eine spontane Aktion und ich betone auch immer wieder, dass es nicht meine Idee war, sondern die Idee meines Freundes. Ich bin einfach nur mitgefahren. Und aber was natürlich schwierig war, dann gab's also auf der Rückfahrt gab's dann so Sachen wie, dass mich dann das Fernsehen angerufen hat und hat gesagt, ja, und dann sei doch mal so lieb und film doch mal die Familie. Ah, nicht so was. Ah ja, wir brauchen da Bilder und so für die Show. Ich so, Leute,
Wahnsinn.
Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich auch nur ein Foto mache von Menschen, die mir zum Schutz befohlen sind, in Anführungszeichen, die seit 4 Tagen an der Grenze stehen, die gerade aus dem Krieg flüchten, die filme ich jetzt ab, sag ich, Alter, mein ganzes Leben nicht. Ja, dann können wir das so nicht machen, sag ich, dann lassen wir es. Sag ich, ich muss nicht ins Fernsehen und ich muss auch nicht ins Radio. Also das war dann so, da war für mich die Grenze überschritten. Ich habe gesagt, dann lassen wir es.
Absolut verständlich, ja.
Also ich werde doch diese, weil das wäre dann der Punkt gewesen, diese Situation auszunutzen, um Publicity zu machen. Ich habe gesagt, das mache ich nicht. Ich habe gesagt, die stehen unter meinem Schutz und ich werde die jetzt sicherlich nicht vorführen. Sag ich, habt ihr sie noch alle? Und dann gab es noch eine wunderschöne Geschichte und die hat mich emotional schwer mitgenommen, muss ich sagen. Wir sind dann über die Grenze gefahren, mittags, und da waren wir so, ich glaube, um 12:30 waren wir in der Nähe von Cottbus. Und dann haben wir gesagt, ja, du, der Kleine muss ja irgendwie auch mal was essen, wir müssen ja alle mal was essen. Und dann sind wir an so eine, jetzt finde mal, und dann haben wir uns wieder über Google Maps, hat die uns erzählt, der Kleine kann nur Kartoffelbrei mit Hähnchen essen. Warum, weiß ich nicht. Allergie, ich hab's noch nicht verstanden, aber ist egal, zumindest sie hat gesagt, die hat ganz viele Allergien und so. Gut, jetzt finde mal mittags um 12:30 in Cottbus auf der Autobahn Kartoffelbrei mit Hähnchen, kannst du vergessen. Das ist völlig unrealistisch. Da gibt's einen Burger King, da gibt's einen Maggis, da gibt's alles Mögliche, aber sowas gibt's halt nicht. Dann sind wir abgefahren, weil wir dann nach Restaurants gesucht hatten, weil die Chance, die hatte aber alle zu da, oder? Also da wohnt ja auch niemand mehr. Und dann kam mir so eine Esso-Tankstelle zufällig und die hatten so ein kleines Bistro nebendran. Hab ich auch noch nie gesehen, aber sowieso Autobahn-Bistro. Da kommen wir so rein, da haben wir so 3 alte Frikadelle und 2 verschimmelte Wäsche gelegt. Also richtig, wie man sich so vorstellt, so richtig ekelig. Und da steht so eine etwas mittelalte, etwas korpulente Dame hinter dem Tresen. Und ich sage, Entschuldigung, habt ihr Hähnchen und Kartoffelbrei? Und sie so, naja, warum? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe hier einen Geflüchteten, einen Kleinen und sowas. Und dann hat die gesagt, ach, Geflüchtete aus der Ukraine. Und ich so, ja. Und dann guckt die mich an und sagt, und 3-jährigen Jungen? Ich sage, ja, ein 3-jähriger, der kann das. Gib mir 10 Minuten. Und ich stehe da und denk, wie, gib mir 10 Minuten, was? Wie geil ist das denn? Und dann hat die dem, ich weiß nicht, wie sie es gemacht hat, mir ein Rätsel, plötzlich gebratenes Hühnchen gehabt und Kartoffelbrei. Also, wie die das gemacht hat, weiß ich nicht. Aber sie hat's gemacht und das fand ich so geil und das hat mich so beeindruckt und dass ich erstmal raus muss und habe erstmal angefangen zu heulen, weil das war dann so der Overkill. Also ich meine, wir haben ja sowieso schon auf der Rückfahrt ständig geheult, er und ich, aber mehr so für uns, weißt du, so wir wollten jetzt auch nicht vor der Familie da rumflennen, weil uns ja klar war, also wenn einer Grund zum Heulen hat, seid ihr das, aber das Ganze war physisch und psychisch so anstrengend, das hat uns alles zerlegt, also so. Und dann sind wir da durchgefahren, sind dann nach Mainz gekommen. Und da war dann Schicht, also wir sind dann nach Mainz gefahren, haben die Familie angerufen und haben gesagt, wir sind jetzt gleich da, sie wollen uns entgegenkommen. Dann kamen uns die ersten Ukrainer, die da wohnen, entgegen, haben so einen riesen Kuchen gebacken und haben uns irgendwie, und wir so, Leute, wir brauchen doch keinen Chorister, alles gut mit, wir haben das doch keinen, nein, es ist so toll, so. Und dann ist irgendwann, kommen die anderen dazu, es ging alles relativ schnell und wir machen dann die Tür auf und die 3 steigen aus, mit, weiß ich, was war, Cousinen, Katanten, ist mir scheißegal. Und dann sind Mutti und Oma mental zusammengebrochen. Aber völlig. Völlig, also nur noch geheult.
Dann wahrscheinlich erst so richtig realisiert.
Richtig haben, realisiert, wir sind jetzt in Sicherheit, wir haben das hinter uns haben Rotz im Wasser geflennt und die ganze, natürlich die Ukraine auch geflennt, sodass Martin und ich, das Einzige, was wir machen konnten, ist uns rumdrehen. Und haben dann natürlich auch Rotz und Wasser geflammt. Also das lässt niemanden kalt. Die ganze Situation.
Aber mir schießen gerade die Tränen in die Augen allein vom Erzählen. Die Vorstellung ist ganz übel. Ja.
Also es war wirklich brutal. Und wir haben wirklich da gestanden und haben Rotz und Wasser geflammt, jeder für sich. Gut, irgendwann mussten wir uns halt auch von denen trennen und dann haben die sich auch bei uns dann nochmal herzlich bedankt. Also das hast du dann schon gemerkt, dass sie schon realisiert haben, dass wir keine bösen Menschen sind. Und dann sind wir zurückgefahren und sitzen so beide wieder schweigend im Auto. Und beide haben wir so gesagt, ja, und jetzt? Und haben gesagt, jetzt fahren wir heim oder was? Und dann hat er gesagt, Alter, ich weiß überhaupt nicht, was ich zu Hause soll. Sag ich, du, ich auch keine Ahnung. Also sagt, am liebsten würde ich wieder rumdrehen, wieder hinfahren. Sag ich, so geht mir's auch, Aber das kriegen wir beide beruflich jetzt halt auch nun mal nicht hin. Also. Und
dann habt ihr den...
Dann bin ich heimgekommen. Ja. Und dann habe ich meine Frau nach 3 Tagen wieder gesehen. Und dann hat meine Frau mich gefragt, wie war's denn? Und dann habe ich versucht zu erzählen. Das war aber tatsächlich nur ein Versuch, weil mit jedem Satz, den ich gesagt habe, habe ich danach erstmal so 2 Minuten Rotzenwasser geflennt. Dann kam alles. Also dann kam wirklich alles hoch. Ich war wirklich so durch, dass ich immer was erzählen konnte und dann habe ich wieder geflennt und wieder, ich habe gemerkt, das muss jetzt alles mal raus, der ganze Rotz. Und habe dann gesagt, ich muss jetzt was machen. Ich kann es nicht aufhören. Und habe dann Freunde angerufen, Bodenheim Bekannte, mit denen wir damals auch schon unsere Anti-Querdenker-Demo da gemacht haben. Also ich wusste, es gibt viele soziale Menschen in dem Ort. Und ich sagte, Leute, ich habe das und das vor, ich habe da die Halle und ich will Spenden sammeln und darüber fahren und was weiß ich. Und also eigentlich wollte ich nur Spenden sammeln, dass wir nochmal rüberfahren können. So, weißt du, so, also alles so im kleinen Rahmen und dann ist das passiert, mit was niemand gerechnet hat. Ich zu allerletzt, dann ist die Bude explodiert. Ich bin Montagsabend zurückgekommen, war Dienstags im SWR, war Mittwochs, glaube ich, auch bei euch in der Morningshow dann, also hier in der Morningshow noch immer. Und hatten, glaube ich, Donnerstag das erste Mal auf. Und die haben uns die Bude eingerannt. Und das war...
Also mit Spenden.
Mit Spenden. Aber nicht nur mit Materialspenden, sondern vor allem auch mit Geld. Und mit Geldbeträgen, die so hoch waren, was mich nochmal fertig gemacht hat, da steigt ein Typ aus, das werde ich nie vergessen, mit dem Eintracht Frankfurt Aufkleber auf seinem Auto, das geht ja gar nicht, ja. Und ich sag, Alter, du bist hier falsch, ja. Und er so, ey, bevor du mich schänzt und so, pass mal auf, ich hab dich heute Morgen im Radio gehört, hat er gesagt, und ich musste an die Seite fahren, weil ich so heulen musste. Und ich habe meinen ganzen Kumpels jetzt WhatsApp-Boye geschrieben, ich habe dir hier 3.000 Euro mitgebracht.
In bar, einfach in bar. In einem Umschlag.
In bar.
Wahnsinn.
Und habe hier noch Sachen gepackt und Zahnpasta und dran.
Und drückt die einfach einen für ihn wildfremden Kerl in die Hand.
Einem Typ, der natürlich aus dem Radio kannte.
Ja.
Und ich sag, alle, und er so, dir vertraue ich.
Krass.
Und das ging dann die ganze Zeit. Die Leute kamen mit Barbeträgen, 5.000 Euro, 3.000 Euro, 2.000 Euro, 500 Euro. Die mir in die Hand gedrückt haben und haben gesagt, da, Rocker, supergeile Aktion. Und ich denke immer so, ey, pff.
Und was war dann, war die Kohle dann der Ausschlag, warum ihr gesagt habt, ihr müsst einen Verein gründen, ihr müsst es jetzt irgendwie in sag ich mal, geordnete Bahnen lenken alles?
Also ja, unter anderem, aber nicht nur das, sondern auch die ganze Spendenbereitschaft. Also weil und die Helfer. Also wir hatten auf einmal unglaublich viele Menschen, die ja auch in der Halle geholfen haben beim Verpacken und sowas. Und wir haben irgendwie gemerkt, das Ganze nimmt ja eine Dimension an. Wir hatten teilweise 50 Helfer in der Halle, weil wir so viel Material hatten, was wir alles sortieren mussten. Die Leute haben halt so Päckchen gepackt mit Zahnpasta und Shampoo und Windele und Schmerztablette und dann mussten wir, das musste ja alles aussortiert werden.
Konntet ihr damit alles was anfangen? Weil, also ich hatte so eine Spendenaktion so ähnlich gemacht bei der Ahrtalflut. Da habe ich bei mir im Heimatort unseren Hof aufgemacht und habe gesagt, bringt alles vorbei. Hatte aber blöderweise nicht wirklich kommuniziert, was für Spenden gebraucht werden. Das war aber auch nicht so klar wie bei Ukraine. Da habe ich dann halt zum Teil, blöd gesagt, auch Altkleider vorbeigebracht.
Bekommen. Natürlich, Scheißdreck hatten wir auch. Also ja, wir hatten, also Altkleider haben wir gesagt, wir nehmen keine Klamotten an. Das war am Anfang so. Mittlerweile nehmen wir schon ab und zu Klamotten an, weil wir die ganzen Geflüchteten ja ausstatten mit Kleidung. Da haben wir eine extra Boutique, aber auch da wählen wir jetzt aus, was wir nehmen. Du, aber ich hatte, also ich werde es nie vergessen, da war ein Glas Gurken, das war 11 Jahre abgelaufen. Steckt uns jemand zu, das war 11 Jahre abgelaufen, in demselben Karton von derselben Person waren rote Beete, die waren, glaube ich, 7 Jahre abgelaufen.
So nach dem Motto, ah ja gut, dann habe ich es nicht mehr im Schrank und der Rocker entsorgt es dann.
Genau. Und das sind natürlich Momente, wo ich einfach denke, ich hoffe, dass du einen Pilz im Intimbereich bekommst und der lange juckt. Also das sind so Sachen, das hat mich geärgert. Aber das muss ich wirklich sagen, das war, Ganz selten. Also das waren wirklich, also der Grund, weil wir haben Sachen bekommen, Alter, das ist, ich hab Sachen entgegengenommen, da kam dann irgendwie am nächsten Tag, wir hatten ja dann auch immer Ärzte irgendwann vor Ort, wir mussten immer Ärzte vor Ort haben, weil wir so viele Medikamente hatten, die wir gar nicht zuordnen konnten. Also ich meine, ich weiß, was Aspirin ist und was weiß ich, was Paracetamol ist, aber da waren ja Sachen dabei, dann kamen irgendwelche Ärzte die oder Apotheker und ah, wie geil ist denn das und haben uns da kistenweise Zeug, da waren ja teilweise sogar BTMs mit dabei und dann waren wir schon wieder mit dem halben Bein im Knast.
BTMs musst du vielleicht erklären?
Betäubungsmittel, ja. Also tatsächliche Rezepte, also die wirklich ja so ausgetragen werden müssen, weil das ja Drogen sind, ja, die kannst ja also, das hat eine Größenordnung angenommen, die Halle, das war ja eine Riesenhalle, die Halle ist ja so groß wie so halb Fußballfeld und dann war die voll und da waren 50 Leute und ständig hatte mir Bargeld und wusste gar nicht wohin damit, wir hatten noch keinen Code, wir hatten gar nichts. Da habe ich gesagt, Leute, das geht so nicht, also wir müssen, das hat jetzt eine Größenordnung angenommen, wir müssen einen Verein gründen, weil sonst ist das nicht legal, was wir hier machen. Also das wurde zu groß. Ich sag mal, was du jetzt gemacht hast in deinem Hof, Spenden sammeln und die runterfahren, das ist was anderes. Wenn du aber irgendwann merkst, es geht so in die Millionenbeträge.
Völlig klar.
Also wir hatten hier auf einmal, was weiß ich, innerhalb von kürzester Zeit, was weiß ich, 200.000 Euro Barspende und Materialwerte von 2-3 Millionen. Und dann haben wir gesagt, boah, jetzt müssen wir, aber das kann ich, also ich kann das auch allein gar nicht mehr, also das geht nicht mehr, ich kann das gar nicht mehr kontrollieren. Und dann haben wir tatsächlich einen Verein gegründet, was unglaublich schnell ging. Das war unfassbar. An einem Tag haben wir einen Verein gegründet. Wir sind tatsächlich montags morgens zum Finanzamt und zum Amtsgericht, die haben uns beide die Stempel gegeben, da waren wir ein Verein. So. Weil ich sage, wir finden das so geil, was ihr da macht. Und seitdem sind wir ein Verein. Ich bin der Vereinsvorsitzende. Und es ist unglaublich viel Arbeit. Ich habe mit dem ganzen Sammelaktion jetzt fast gar nichts mehr zu tun. Also ich bin selten noch in der Halle, nur ab und zu, wenn dann halt irgendwie Leute kommen und sagen, ich würde gerne ein Bild mit dem Rocker machen und können wir dann einen Termin abmachen. Der Rest kümmere ich mich tatsächlich um die Belange des Vereins, weil das ist so viel an rechtlichen Sachen, an Finanzsachen, wenn ich dann mit unserer ersten Kassiererin dann Diskussionen führe, wie kriegen wir das hin und so. Also es ist schon, jetzt führe ich einen Verein.
Der Name des Vereins, nicht reden, machen, e.V., wie seid ihr drauf gekommen? Also es ist impliziert ja eigentlich so nach dem Motto, eigentlich reißen vieles Maul auf, aber bleiben dann untätig. Wie seid ihr darauf gekommen? Gab's einen Anlass?
Ja, ich glaube, ich habe in der im Fernsehen, glaube ich, habe ich gesagt, es geht einfach darum, mal nicht zu reden, sondern einfach mal zu machen. Mhm. Also nicht labern, sondern machen. Und das fanden wir als Idee gut und konnten es auch relativ schnell einigen. Was wir nur dachten, das wäre schon längst weg. Also wir dachten, es wird doch ein Verein geben, der nicht reden, machen heißt. Also was Naheliegenderes gab's für uns ja gar nicht. Aber selbst die Homepage mit DE war frei. Also wir haben gesagt, nee, es gibt's ja nicht. Es gibt keinen Verein, der nicht reden, machen heißt. Und ich habe gedacht, das ist so ein geiler Name, weil der impliziert so viel, aber lässt uns auch so viel Freiheit, weil wir ja gesagt haben, also wenn wir jetzt einen Verein gründen, dann machen wir das natürlich jetzt für die jetzige Situation. Aber natürlich soll der Verein, selbst wenn der Krieg morgen vorbei ist, weiter existieren und weiter seine Existenzberechtigung haben.
Das steht ja für alles an Gemeinnützigkeit.
Genau,
ja.
Der steht für alles. Ob das jetzt Ahrtalhilfe wäre oder das nächste Katastrophe, die kommt, dass wir immer reagieren können, auf die Menschen zurückgreifen. Und wir sind ein richtiger Verein geworden. Jetzt haben wir sogar die ersten Außenstellen tatsächlich. Also das, in Marburg ist jetzt die erste.
Wahnsinn. Okay.
In Marburg haben wir jetzt die erste Außenstelle, die gesagt hat, sie kann keinen eigenen Verein gründen und immer uns zugearbeitet hat, aber sie braucht jetzt quasi so eine offizielle Bestätigung, dass sie im Namen des Vereins Spenden entgegennehmen kann, weil die meistens auch zweckgebunden sind von etwas größeren Firmen, weil die ja eine Spendenbescheinigung brauchen. Also brauchst du einen Verein. Ja, das Ganze nimmt eine Größenordnung an und ich sitze da manchmal und denke so, Alter, was ist denn hier passiert? Das ist alles ein bisschen viel.
Aber man muss ja sagen, die Spendenbereitschaft, die hat ja nicht abgenommen. Also natürlich diese Riesenwelle am Anfang, gerade als der Krieg ausgebrochen war, die war ja da. Aber ich erinnere mich, als wir im Sommer am Leininger Gymnasium in Grünstadt waren, die haben über Monate 10.000 Flocken gesammelt, um deinen Verein zu unterstützen, um die Ukraine zu unterstützen. Also wie ist es aktuell? Wie ist die Spendenbereitschaft inzwischen? Und wie hast du das über all die Monate erlebt?
Also der Anfang war natürlich Wahnsinn, das ist ja ganz klar. Der Anfang war Wahnsinn, das ging so, kann man schon sagen, so bis Sommer. Und dann kamen die Sommerferien und dann ist es extrem eingebrochen, weil die Leute ja dann auch das erste Mal, ich sag mal, ohne Pandemie wegfliegen konnten.
Genau,
das waren viele im Urlaub, die Urlaubszeit kam und so weiter und so fort. Und dann ist es aber auch nie wieder richtig angezogen. Also wir kriegen natürlich immer wieder Spenden, und aber nicht mehr in der Höhe, lang nicht mehr in der Größenordnung, haben mittlerweile auch die Halle verkleinert, tatsächlich sind umgezogen. Weil es hätte sich nicht mehr gelohnt, diese große Halle da einfach zu belegen. Und versuchen jetzt tatsächlich Finanzmittel zu generieren, um die Sachen auch bewusst zu kaufen. Weil wir haben mittlerweile, so enge Kontakte in die Ukraine, dass die uns auch klipp und klar sagen, was sie brauchen. Also wir haben jetzt zum Beispiel was völlig Profanes, Standheizung für Autos. Haben wir jetzt bestellt und schicken die da runter, weil die in ihren Kisten sitzen bei minus 10 Grad und sich der Arsch abfrieren und den Motor nicht laufen lassen können, weil ist ja auch nicht genug Spritter. Das sind so Sachen zum Beispiel, also oder wie ich weiß gar nicht, wie heißen die richtig Kretensatzen, die Tornikos, zum Arm abbinden. Gibt da diese Dinger, die, wenn irgendjemand verletzt ist, dass die haben wir massenweise da runtergeschickt. Wir haben Unterwäsche runtergeschickt, also warme Unterwäsche, Regenponchos und Medikamente und wirklich tatsächlich auch Sachen, die da unten noch brauchen. Also die sagen uns mittlerweile, das wäre geil, wenn ihr das besorgen könntet, und dann versuchen wir das auch zu besorgen.
Ja. Hat die Leidenschaft denn im Laufe der Monate irgendwie abgenommen? Bist du immer noch gerührt, wenn du jetzt diese Schule in Grünstadt beispielsweise so eine Großspende von hunderten Kindern bekommst? Oder blöd gesagt, stumpft man ab?
Nein, man stumpft nicht. Also ich würde sagen, abstumpft ist das falsche Wort. Das hat so einen Gewohnheitsfaktor. Also man gewöhnt sich dran und man, ich glaube auch, das kannst du auch über den langen Zeitraum nicht mit der Emotionalität machen. Also es ist eine gewisse Routine drin. Es gibt immer wieder Situationen, die emotional sind, um Gottes Willen. Da kommen ja auch immer wieder mal Geflüchtete, die dann ihre Geschichten erzählen und sowas. Das nimmt dich dann schon mit. Aber natürlich ist es jetzt schon mehr gehirngesteuert. Also nach dem Motto, du musst jetzt auch funktionieren. Und wir merken natürlich auch jetzt alle gerade am Ende des Jahres, das merken wir jetzt auch innerhalb des Vorstands, innerhalb des Vereins, wir sind alle unglaublich müde momentan. Also und da denke ich immer, wenn wir schon müde sind, wie geht's denn eigentlich den armen Ukrainern, die da ohne Kämpfe? Also, aber wir, selbst wir merken, wo ich irgendwie sage, so, ich bin jetzt mal froh, wenn das, ja, also ich war dann einfach mal froh, wenn das Jahr rum mal wirklich mal runterkommen kann und mal ein bisschen irgendwie sich auch um sich kümmern kann, weil da war ja viel zu wenig Zeit, und dann komme ich auch noch in so einem Jahr mit einem neuen Soloprogramm. Ich habe gedacht, ey, das ist genau der falsche Zeitpunkt. Also es war wirklich der falscheste Zeitpunkt, dann noch zu wissen, ey, du musst im September noch ein neues Soloprogramm spielen und du musst irgendwie Comedy machen.
Wie war das dann, das Umschalten? Also als wir uns im Sommer getroffen hatten, da hat es ja schon gesagt, so, ich bin gerade mitten in Vorbereitungen, am Proben und so weiter und so fort. Aber dieser Switch von Krieg und geflüchtete Menschen retten und Leuten Verbandsmaterial zuschicken zu, ich bringe jetzt Leute zum Lachen.
Ging am Anfang gar nicht. Also ich habe am Anfang tatsächlich, als ich zurückkam, hatte ich, glaube ich, drei Auftritte so in kürzester Zeit, drei Wochen, in zwei oder drei Wochen. Und die habe ich quasi abgesagt. Also ich habe gesagt, Leute, ich komme gerne und erzähle von der Geschichte, aber ihr könnt nicht von mir verlangen, dass ich Comedy mache. Hab gesagt, ich krieg den Transfer nicht hin. Also ich kann mich jetzt auf keine Bühne stellen und lustig sein. Das brauche Zeit. Ich muss dann mal wieder zu mir finden, sage ich, aber das fände ich jetzt auch total unglaubwürdig. Also ich wäre unglaublich, ich wäre auch schlecht, glaube ich. Ich wäre unglaubwürdig. Das hat aber auch funktioniert, komischerweise. Also das, die haben dann die Veranstaltung ein bisschen geswitcht, waren jetzt keine typischen Solo-Programme, sondern mehr das eine war so eine Mixed-Show und das andere war so, und dann haben wir das umgeswitcht und das hat super funktioniert. Und dann irgendwann war mir klar, du musst zurück in dein Beruf, es hilft ja nichts. Also ich meine, ich muss ja auch mal Geld verdienen. Ja. Das bringt ja nichts, wenn ich jetzt irgendwie
Leute noch
und
für dich spielen
genau,
müssen.
Und Leute für mich spielen müssen im Verein. Und dann ging es. Und dann, da man gewöhnt sich dran, man kommt wieder rein. Das ist am Anfang so ein bisschen surreal irgendwie, wo du denkst so, oh, weiß ich gar nicht, will ich das jetzt? Und eigentlich macht das gar keinen Spaß mehr. Aber das interessiert ja auch niemand. Wenn jemand Eintritt bezahlt hat, muss das halt machen und spielst es dann auch professionell. War mit wenig Leidenschaft. Und dann kam das neue Soloprogramm. Und dann war ja wirklich so dieses Ding so, oh, ich muss jetzt so und so viel, das muss ich jetzt alles lernen und mit dem Kopf kloppe und dann ständig war dies und ständig war noch das mit dem Verein und dann. Aber es hat auch funktioniert. Es ging auch, es war auch gut. Und aber auch der Sommer ist so weggeflogen. Also es ist alles so weg, das ganze Jahr ist so weggeflogen. Also es waren, ich glaube tatsächlich, ich meine, es klingt jetzt wirklich blöd, aber ich habe wahrscheinlich in dem Jahr mehr vergessen als Anja Nier Lebewand. Weißt du so? Das war einfach too much. Am Anfang noch Corona und dann der Verein und dann neues Solo und jetzt wieder auf Tour und immer noch Verein und
Hast du seit dieser Fahrt oder wie oft hast du seit dieser Fahrt mit dieser Familie Kontakt gehabt?
Gar nicht mehr.
Auch nicht mehr gesehen, gar nicht.
Gar nicht mehr, nicht mehr gesehen, was ich sehr schade finde. Ich habe dann gehört, sie würden jetzt mittlerweile in Heidelberg leben. Oder in, ich glaube in Heidelberg oder Heilbronn. Ich weiß gar nicht. Ich weiß jetzt, werden alle sagen, ich weiß auch, aber sie wohnen nicht mehr in Mainz, wohnen jetzt woanders. Das habe ich erfahren. Aber wir hatten nie wieder Kontakt. Finde ich schade. Auf der anderen Seite muss das auch nicht sein.
Aber würdest du es dir wünschen? Also jetzt gar nicht mal so, ey, zeig mal eure Dankbarkeit, sondern einfach, was aus denen geworden
ja.
ist?
Ja, das würde mich schon interessieren. Mhm. Ja, das würde mich schon interessieren, was aus denen geworden ist. Na, selbstverständlich. Also das, aber es ist jetzt auch nicht, also ich werf's ihnen auch nicht vor oder sowas, um Gottes Willen. Also das ist immer so, wenn du etwas tust, tu's einfach und erwarte nichts zurück. Also das ist so, weil dann brauchst du es auch nicht machen. Was mich nur beeindruckt hat in dem letzten Jahr, dass Menschen, die bei uns geholfen haben in der Halle und die ja wirklich in so einer scheißkalten Halle gestanden haben und haben sich da quasi den Arsch abgefroren und da mussten wir ja, das haben wir jetzt so auch immer gemacht, wir haben ja für unsere ganzen Hesse, für unsere ganzen Helfer haben wir ja Essen organisiert. Das heißt, wir haben dann Restaurants angesprochen und Schnicker. Ich glaube, wir brauchen für 50 Leute heute Mittag Essen und heute Abend Essen. Und da kamen auch ganz viele Lebensmittelspenden dann auch so, weil wir haben gesagt, wenn die schon in der Halle stehen, es ist kalt, dann müssen die Leute mal was Warmes essen. Und dann haben die natürlich auch, die Leute kamen zu uns. Und haben dann bei uns 6-7 Stunden in der kalten Halle gestanden und haben sich der Arschwund geschafft und gehen raus und stehen vor dir und sagen, ich wollte mich noch bedanken, dass ich hier helfen durfte. Hm. Und ich denke so, was? Das habe ich am Anfang überhaupt nicht verstanden. Ich habe das am Anfang so, ich sage, wieso bedankt der sich jetzt bei mir, dass er hier helfen konnte? Ich habe das am Anfang nicht verstanden, bis ich irgendwann mal, manchmal denke ich auch nach, es ist nicht so oft, aber manchmal denke ich auch nach. Und dann habe ich gedacht, naja klar, weil die Leute gerne was gemacht hätten, aber ohne uns nie was gemacht hätten, weil sie den Antrieb nicht haben, die Kontakte nicht haben, die Öffentlichkeit nicht haben und die Freunde nicht haben. Also da hört ja ein bisschen was dazu. Natürlich, du kannst hinstellen, so, ich mache jetzt was, aber wenn sich keiner für das interessiert oder dir niemand hilft oder so, dann passiert halt auch nichts. Klar kannst du sagen, ich sammle jetzt Spenden und dann hast du 5 Freunde, wenn du 5 Freunde sagst, aber ich nicht und dann war's das. Und die waren einfach dankbar, die sind aber heute immer noch da, dass sie wirklich was tun konnten. Und das finde ich halt, und ich sag, wir haben ja auch den Menschen in Anführungsstrichen geholfen. Und wir haben tatsächlich, und das fand ich mit das schönste Kompliment, dass jemand, der mittlerweile sehr, sehr extrem im Verein auch eingebunden ist, die wir vorher gar nicht kannten, der zu uns gesagt hat, ich war am Ende, Anfang des Jahres, und seitdem ich bei euch bin und euch kenne, habe ich wieder Lebensmut.
Wahnsinn.
Das sagt ist, er. Und ihr habt
einen Ritterschlag.
Das ist ein absoluter Ritterschlag. Das fand ich sehr beeindruckend. Mhm. Das war auch ernst gemeint. Der war letztens tatsächlich bei mir in der Sendung beim Rockertreff. Hat es auch nochmal bestätigt, weil sie halt gesundheitlich immer auch total schlecht. Aber er sagt, ihr habt mir so eine Kraft gegeben mit dem, was da. Ich habe noch nie so Menschen kennengelernt wie euch. Sagt er, das ist ja der Hammer. Ich kam ja dahin und habe irgendwie gedacht, hoffentlich sagt mir vielleicht irgendeiner mal Hallo. Sagt er, und dann kommst du mir entgegen und begrüßt mich und stellst dich vor und sagst, Gute, ich bin der Sven und möchte so. Und sagt er, natürlich wusste ich, wer du bist. Du bist der Rocker, na klar. Und das fanden die total geil. Und das sind so die kleinen Sachen, wo ich sag, das finde ich geil. Hm. Und das hat mich auch sehr motiviert.
Und der Rocker geht seit einigen Monaten auch wieder auf die Bühne. Lass uns über dein neues Programm sprechen. Es heißt Feuer frei, so viel wissen wir. Worum geht's?
Ich bin ja jemand, der bei mir schon beim Soloprogramm war, weiß das. Ich erzähle immer das, was tatsächlich in der Familie so passiert. Also ich habe dann vor 10 Jahren waren die Kinder klein und in der Pubertät, habe ich das erzählt. Und dann letztes Programm war, mein Sohn wohnt noch zu Hause, erwachsen, meine Tochter zieht gerade aus. Also tatsächlich das, was in meinem Leben auch so passiert in den letzten Jahren, das versuche ich immer so ins Comedy-Programm. Und jetzt hat meine Frau einen Hund. So, das Thema war also ganz klar, eine Hauptrolle kriegt der Hund. Und weil jetzt sind die Kinder aus dem Haus, jetzt haben wir einen Hund. Und dann sollte das eigentlich heißen, das letzte Kind hat Fell. Aber den Titel gab's schon. Mhm. Na, hab ich gesagt, na, das ist ja auch scheiße. Und dann hatten wir irgendwie dann ein Mann für alle Fälle. Fand ich eine Riesenidee, ist mir dann aufgefallen. Super, hat ja auch schon Harald Junke eine Fernsehserie drüber gemacht. Mhm. Da habe ich gedacht, na ja gut, also wenn wir das schon übernehmen, es war auch nicht geschützt, dann lass uns so ein Bild machen wie Harald Junke da mit der Zigarre im Mund. So, das war dann das Plakat, haben die Fotos gemacht. Und dann haben wir uns überlegt, na, das ist auch scheiße. Und dann haben wir vor diesem Plakat gestanden und dann sagt, das wird überall, sagt meine Agentin sagt, ah, das ist übrigens mit der Zigarre im Mund, das ist nicht gut, da gibt's immer so Veranstaltungen, die sich drüber aufregen, wenn jemand irgendwie Nico, also wenn er, ja, dann sag ich, Moment mal, die ist aus, die ist feuerfrei.
Aha.
Und ich dachte, das ist es. Das ist der Titel Feuerfrei. Und das war alles noch vorm Krieg. Und dann hat sie gesagt, oh, das ist ja geil. Also du, es wird nie jemand verstehen, dass die Zigarre feuerfrei ist. Aber es ist auch völlig egal, ich kann es wenigstens erklären. Also habe ich gesagt, komm, feuerfrei. Feuerfrei ist kurz, Rocker, Mogger, feuerfrei, bumm, nimmer. Und dann kam der Krieg und habe ich gedacht, oh, das ist ja ganz toll. Jetzt ist Krieg und dein Programm heißt feuerfrei. Aber wie doof ist denn das? Und dann haben wir den Zusatz für Demokratie und Toleranz oder für Demokratie und Freiheit. Das war mir dann auch wichtig. Ja, und das Programm handelt davon. Dann habe ich natürlich überlegt, inwieweit ich politisch werden soll, ob ich das will. Ich war es nie. Also natürlich war ich immer politisch, um Gottes Willen. Also jeder weiß, der mich ein bisschen kennt, für was ich stehe und für was ich kämpfe. Aber ich war es im Programm nie. Weil ich denke immer, das, was ich privat mache, ist das eine, aber ich muss es den Leuten ja nicht im Soloprogramm um die Ohren kloppen. Da gibt es so viele tolle Kollegen, die das machen. Das muss ich nicht auch noch machen. Und habe das Programm geschrieben. Das ist tatsächlich, und das ist ja immer so, es gibt ja nichts Schlimmeres als ein neues Soloprogramm. Weil, weißt du, jedes Mal, weil das alte kannst du dann so, du spielst ja ungefähr 3 Jahre, du spielst es am Schluss so gut, dass selbst der mieseste Witz schon wieder gut ist, weil du so geil spielen kannst. Und du kannst das auswendig und du spielst das runter und geil und toll und so. Und dann hast du nur Neues und dann denkst du so, ah, das ist doch überhaupt nicht witzig, der Scheißdreck. Und dann denkst du, das ist total witzig. Und dann ist immer der wichtigste Punkt ist tatsächlich meine Frau. Wenn das Soloprogramm fertig ist, wenn ich das finalisiert habe, da, lesen. So. Und dann liest sie das. Ist ja nicht so, dass die dabei lacht, meine Frau, das kannst du der Hase geben. Nicht, dass meine Frau nicht witzig ist, um Gottes Willen, aber sie liest das dann wie so ein Buch und macht dann so Anmerkungen. Und dann kriege ich diese 45 Seiten zurück. Verstehe ich nicht, weglassen, nicht lustig. Das ist gut, das ist kacke. Es ist wirklich so, also es ist wirklich total emotionslos, ja, so wirklich so richtig so. Und ich denke immer so, und dann merke ich immer, ich sage, das findest du nicht lustig. Nee, das ist total, nee. Ich so, jetzt überlege mal, das ist so, wenn wir, und ich sag, das ist trotzdem nicht lustig. Und ich denke, ich finde das total witzig. Und dann denke ich immer, ja, Alter, gut, wenn du den Gag schon erklären musst, ist das auch scheiße, gell? Ja, ja. Und dann ist es halt, sie gewinnt immer. Und sie gewinnt immer, und ich habe immer so einen Gag drin, den ich drin lasse, weil ich den so geil finde und so überzeugt davon bin. Und auch sag, überlege mal, das ist, der, sagt sie, ah, okay, ja, so gesehen, ja, aber das versteht keiner. Dann sag ich, ey, mein Publikum ist doch nicht dumm, natürlich verstehen die das. Sag ich, und das mache ich raus. Wieso? Das ist total lustig. Sag ich, ich finde das total bescheuert. Das ist total geil, lass es drin. Und sie hat immer recht, ich könnte kotzen. Sie hat immer recht. Sie hat immer da, wo sie sagt, die Lache, bepisset die sich. Und ich denke immer, warum lacht die? Das ist überhaupt nicht witzig. Und dann kommt mein Mega-Gag und kannst auch lachen.
Also du lässt die Witze drin, auch wenn deine Frau sagt, die funktionieren nicht.
Aber nur einen. Und immer nur, das ist der beste, der beste von den schlechten. Das ist der Test-Gag. Und letztens mal hat einer gelacht und ich dachte so, Alter, danke, wie geil ist denn das?
Du hast ein Foto mit dir machen.
Du hast ihn kapiert. Du hast ihn kapiert. Und dann ist es tatsächlich so, dass das, also diesmal war es ganz schlimm. Diesmal war es wirklich so, ich fand montags fand ich total witzig, dienstags fand ich ganz furchtbar, mittwochs fand ich total witzig und dann erst dachte ich, das ist der größte Scheiß, den du je geschrieben hast. Und dann habe ich das irgendwann meinem Techniker und meiner Agentin vorgespielt. Was heißt vorgespielt? Vorgelesen, ich konnte es ja noch gar nicht spielen. Also ein Teil konnte ich halt schon. Und die haben gesagt, hey, das ist gut, das ist super, das ist wirklich geil. Guck mal, dass du das noch änderst und mach mal das noch anders. Haben wir darüber inhaltlich diskutiert. Also ich gesagt, ey, dann habe ich gesagt, kann ich damit auf die Bühne? Ja, ein Logo, Alter. Und dann dachte ich, okay, wenn die das sagen, die mich schon so viele Jahre begleiten und mittlerweile 3 oder 4 Programme von mir kannten, dann kann, meine Frau sagt es, okay, dann weiß ich, okay, ist richtig scheiße, ist es nicht. Aber trotzdem, es gibt nichts Schlimmeres als eine Vorpremiere. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Weil du das erste Mal tatsächlich in der Öffentlichkeit machst. Diesmal haben wir so eine Durchlaufprobe gemacht, dann wo auch dann, ich sag mal, so wichtige Veranstalter dabei waren und meine Managerin dabei war und auch hier von RPR1 der Programmchef dabei war. In Anführungsstrichen Vips, ja. Und die fanden es alle total geil. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ihr das geil findet, dann müsst ihr alle im halben Jahr nochmal kommen, wenn ich es endlich spielen kann. Weil am Anfang ist es tatsächlich so, du kannst es gar nicht spielen. Also du bist so mit deinem Text beschäftigt im Hirn, um diesen Text abzurufen und den sauber zu artikulieren, dass du das nicht gar nicht wirklich spielen kannst. Bis du irgendwann merkst, Alter, da musst du eine Pause lassen. Da musst du eine Pause lassen. Guck mal, dass du die Bewegung dazu machst und so. Und so entwickelt sich so ein Soloprogramm. Also ich sag mal, so ein Soloprogramm ist erst fertig, wenn du so ein halbes Jahr gespielt hast. Und dann kommst du langsam dahin, wo du sagst, okay, das ist so und so. Ich habe da wirklich, ein Gag drin, der ist, ich finde den sensationell witzig und habe mich selbst beim Lesen drüber bepisst und finde den wirklich genial, aber er hat nie funktioniert. Er hat nicht funktioniert, aber ich habe auch nicht verstanden, warum er nicht funktioniert hat, bis ich ihn alles gespielt habe. Und jetzt funktioniert er. Und jetzt pissen sich die Leute tatsächlich so weg, wie ich das erwarte, dass sie sich wegpissen. Aber vorher hatten keiner verstanden. Weil, und ich glaube, das ist der Unterschied, dass du Leute, die kriegen ja so viel Also dieses Programm hat so eine hohe Gagdichte, dass du ja aus dem Lachen gar nicht mehr rauskommst. Und da kriegst du auch nicht alles mit und kannst auch gar nicht mehr folgen, weil du ja zuhörst.
Und mit Lachen beschäftigt
bist. Und dann denke ich, okay, du musst eine Pause lassen. Versuch mal den Satz umzustellen und mach da mal das noch dazu und dann so. Und das ist wie mit Spielen. Also das nach dem Motto, the secret of comedy is timing. Das ist tatsächlich so. Du kannst den besten Witz völlig in das Land setzen, wenn du das erzählen kannst. Und es gibt ja oft so Menschen. Gibt ja so Menschen, die wollen den Witz erzählen und du denkst einfach,
Bitte hör einfach auf,
weil der Witz ist, ich kenne den und der ist so gut und du erzählst den gerade so beschissen, dass er einfach nicht kommt. Und das ist halt, the secret of comedy is timing und das, ich bin wirklich jemand, der ein sehr gutes Timing hat und der seine Sachen auch sehr sauber und ordentlich spielt und sich da auch Gedanken drüber macht, wie man es spielt. Und jetzt muss ich sagen, jetzt kann ich's und jetzt sind auch die Hallen wieder voll und jetzt fängt es auch wirklich an, wieder Spaß zu machen. Also es macht jetzt wirklich echt Spaß zu spielen. Das ist schön, dass man den Spaß zurückgefunden hat, weil das war die letzten 3 Jahre nicht mehr.
Das neue Programm Feuerfrei vom Rocker vom Hocker. Wo kriege ich Tickets?
Auf meiner Homepage sven-hieronymus.de oder ist auch ein Link auf der rpa1-Seite, auf meiner Rocker vom Hocker-Seite.
Und vielen Dank, dass du dir trotz neuem Programm, trotz einem sehr ereignisreichen Jahr jetzt über...
Mir noch gefehlt,
Alter. Jetzt auch noch die Zeit für den Podcast genommen hast.
Und ich hoffe, es interessiert jemand, was ich zu erzählen
habe. Da bin ich ganz fest von überzeugt. Also wenn selbst ich hier als gestandener Infohase die Tränen in den Augen stehen hatte, bin ich sicher, dass das dem einen oder anderen Hörer genauso gegangen ist. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Und auch fürs neue Jahr und fürs neue Programm. Alles, alles Gute.
Mein lieber John, mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Immer wieder schöne und lustige Gespräche mit dem Rocker vom Hocker. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Folge, der zweiten Folge unserer neuen Serie Menschen in Rheinland-Pfalz. Demnächst geht's hier weiter mit Teil 3 und wenn ihr mal Teil davon sein möchtet, dann erzählt uns eure Geschichte. Spannende, lustige, kuriose Erlebnisse. Teilt sie mit uns, schreibt mir via Instagram, Facebook oder einfach eine Mail. Oder wenn ihr eure Erlebnisse sowieso im Netz teilt auf den sozialen Kanälen, dann nutzt dort den Hashtag RLP-Stories. Dann seid auch ihr vielleicht demnächst Gast hier im Podcast. Also schreibt mir Instagram, Facebook oder Mail oder nutzt den Hashtag RLP-Stories. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten, für euer Interesse. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit, vielleicht ja noch ein paar freie Tage jetzt im Januar und vor allem bleibt gesund.
Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin, täglich auch bei RPR1. Jetzt abonnieren.